Russland ist auf Kriegskurs. Und ob auf die USA noch Verlass ist, fraglich. In dieser Lage sucht die EU nach einer gemeinsamen Linie, nach außenpolitischer Führung. Weder Brüssel noch Berlin noch Rom gibt in diesen sicherheitspolitisch schwierigen Zeiten den Ton an, so scheint es, sondern London. Ausgerechnet Premierminister Keir Starmer aus dem EU-Aussteigerland Großbritannien ist zu sowas wie dem außenpolitischen Klassensprecher der EU geworden. Wie ist es dazu gekommen und was will Keir Starmer damit erreichen? Das klären wir mit Christoph Brüssel, ARD-Korrespondent in London. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 8. April. Hallo Christoph.
Ja, hallo.
Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Starmer in the Oval Office. It's a very special place and he's a special man.
Vor einigen Wochen ist im Weißen Haus etwas passiert, was in letzter Zeit nicht mehr so oft passiert ist.
We've met a couple of times and I'm very impressed with him.
Donald Trump findet lobende Worte ausgerechnet für einen Gast aus Europa. Und du, Christoph, du sagst, das sollten wir uns mal genauer anschauen. Was war da los?
Ja, das war das Treffen des britischen Premiers Keir Starmer im Oval Office mit Donald Trump. Und das war ganz interessant, weil das war genau einen Tag vor diesem denkwürdigen Treffen von Trump mit Zelensky. Und das lief ganz anders ab.
Ja, das war ja dieser Eklat im Weißen Haus Ende Februar. US-Präsident Trump und sein Vize J.D. Vance, die sind da richtig laut geworden. Da ist ein Streit eskaliert. Trump und Vance haben da den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zurechtgewiesen und ihm unter anderem vorgeworfen, er sei nicht dankbar genug für die US-Unterstützung. Aber diesmal, als Keir Starmer bei Trump ist, da läuft das friedlicher ab.
Da saßen zwei zusammen, die viele warme Worte füreinander hatten.
We've had a long time relationship, a long time, hundreds of years, and we like each other, frankly, and we like each other's country.
Da war so viel Anerkennung, die vielleicht auch ein bisschen antrainiert, gekünstelt für mich rüberkam, dass das eben dieses Gefühl hatte einer Umarmung, ein bisschen zu fest, um den anderen für die eigenen Standpunkte zu gewinnen. Und dann hatte schlussendlich Keir Starmer sogar noch einen Brief dabei, den er dann dort also aus dem Jackett zog und überreichte.
It is my pleasure to bring from His Majesty the King, a letter. He sends his best wishes and his regards, of course.
Ja, das war so ein bisschen so ein Moment wie ein kleiner Junge, der jetzt Bonbons bekommt von dem Onkel, der zu Besuch kommt. Und das war die Einladung des Königs zu einem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien. Und da war Donald Trump, der ja die Krone so mag und Uniformen und den Pomp und goldene Kutschen, der war ganz hin und weg.
It is, and that's quite a signature, isn't it? Beautiful. And he's a beautiful man, a wonderful man, and we appreciate it. I've known him, gotten to know him very well, actually.
Donald Trump, was mag er denn so an Keir Starmer? Wie schaut Donald Trump auf ihn?
Er mag, dass er so schön Englisch spricht. Er wäre früher viel erfolgreicher gewesen in der Politik, wenn er so einen schönen Akzent hätte, sagte er dann später.
Thank you very much. What a beautiful accent. I would have been president 20 years ago if I had that accent.
So ein schöner britischer Akzent, ja.
Okay. Genau, der schöne britische Akzent. Und er sagte aber auch, er sei ein harter Verhandler.
Prime Minister Starmer, you've been terrific in our discussions. You're a very tough negotiator, however. I'm not sure I like that, but that's okay.
Und das deutete so ein bisschen darauf hin, dass Trump schon erkannt hat, ja, viele warme Worte. Ja, da ist auch die Einladung zum Treffen mit King Charles. Aber da ist auch ein Politiker angereist, der klar seine Interessen vertritt, der war da schon ziemlich selbstbewusst und hat eben auch deutlich gemacht, seine Position, also zum einen Handelspolitik, aber zum anderen eben auch Außenpolitik. Und da hat er sehr deutlich gemacht, dass die Europäer verstanden haben, dass sie mehr tun müssen für die Sicherheit, für den Konflikt in der Ukraine, dass sie mehr Geld investieren müssen, mehr Engagement zeigen müssen, militärisches.
I think it's important for European countries, including the United Kingdom, to step up and do more in the defence and security of Europe and our continent and the United Kingdom, and we'll do so.
Aber er hat eben auch deutlich gemacht, ohne die USA wird das nicht gelingen. Und das war eigentlich ein sehr europäischer Standpunkt, den er da vorgetragen hat.
We've discussed a plan today to reach a peace that is tough and fair, that Ukraine will help shape, that's backed by strength, to stop Putin coming back for more.
Wir können zwar vorne stehen, aber am Ende muss klar sein, ihr seid da dabei. Ohne euch wird das nicht gelingen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Signal, was er da gegeben hat.
Also Starmer trägt hier nicht nur britische Standpunkte vor, sondern er spricht quasi für ganz Europa. In welcher Rolle ist Starmer da in Washington unterwegs?
Das ist derjenige, der die Initiative ergreift und gleichzeitig dann aber auch wieder bei den Europäern deutlich macht, ich habe die Brückenfunktion, eine gute Beziehung in die USA. Er hat natürlich kein Amt im europäischen Sinne. Er ist kein Klassensprecher, der gewählt worden ist. Aber er ist derjenige, der vielleicht ein bisschen ein Führungsvakuum auch gefüllt hat, der nach vorne gegangen ist. Und ich glaube, dass er diese Politik, diese Scharnierfunktion zwischen den USA und Europa sofort ergriffen hat, das hat ihn einfach auch nach vorne gebracht im Sinne von, die anderen Europäer erkennen ihn an, sehen den Mehrwert, den er liefert in seiner Funktion, wenn er in die USA reist und gleichzeitig, wenn er die Europäer versammelt, um beispielsweise festzustellen, wie kann man eine Friedenstruppe für die Ukraine aufstellen, wie können wir mehr Geld bereitstellen für die Verteidigung. Mhm. Also er ist da einfach nach vorne geprescht, hat Engagement ergriffen und das ist, glaube ich, sein Moment gewesen, in dem er besonders glänzen konnte.
In Deutschland war zu dem Zeitpunkt gerade die Bundestagswahl vorbei, also eine Übergangsphase zwischen alter und neuer Regierung. Ein deutscher Regierungschef hatte also nicht die Führung übernommen bei den Beziehungen zu den USA. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron immerhin bemüht sich um guten Kontakt ins Weiße Haus. Aber du sagst, Keir Starmer, der macht das nochmal auf einem anderen Level.
Und Donald Trump sieht das, sieht natürlich auch, dass die Briten beispielsweise die Verteidigungsausgaben mehr erhöhen als andere Länder in Europa. Also er hat eine Glaubwürdigkeit. Er versammelt die Kräfte, die europäischen, und das kann er dann wiederum gebündelt die Standpunkte in den USA vortragen. Und auch seine Regierung, das ist ja nicht nur er alleine, da gibt's ja auch noch andere Personen, die unglaublich engagiert sind, um diese Politik, diese Beziehungen über den Atlantik hinweg am Laufen zu halten.
Also, fassen wir nochmal zusammen. Da ist der Regierungschef eines Landes, das vor knapp 10 Jahren beschlossen hat, aus der EU auszutreten. Es vollzieht dann den Brexit und entschließt sich damit ja ausdrücklich, eben nicht mehr gemeinsam mit dem europäischen Festland aufzutreten. In Handelsfragen, in Sicherheitsfragen, in außenpolitischen Fragen. Und der Regierungschef dieses Landes, der tritt jetzt auf als die außenpolitische Stimme Europas. Wie passt das zusammen?
Also früher mit den Konservativen, da war es ja fast verpönt, nach Europa zu reisen und dort Gespräche zu führen. Keir Starmer da ein Reset. Wir wollen die Wiederannäherung. Ich glaube, an der Stelle ist eben die Außenpolitik, die gemeinsame, und die Verteidigungspolitik auch so ein Vehikel, das die Europäer mit den Briten wieder zusammenführt. Aber die Briten definieren eben auch ihre Sicherheit extrem europäisch. Der hält Reden, der Keir Starmer, und da sagt er ganz klar, das ist eine Bedrohung unserer Sicherheit, was da in der Ukraine passiert. Wir müssen die Ukrainer unterstützen. Wir erleben, dass der Luftraum verletzt wird durch russische Flugzeuge. Wir erleben, dass es Schiffe im Ärmelkanal gibt, Spionageschiffe. Es hat einen Angriff mit Giftgas vor 7 Jahren in Südengland gegeben auf einen Doppelagenten, mutmaßlich ausgeübt von russischen Kräften.
Ja, auf den russischen Ex-Geheimdienstagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia.
Also der macht schon deutlich, das ist unser Sicherheitsinteresse. Und da sitzen wir mit den Europäern in einem Boot. Und man merkt auch, es verkauft sich innenpolitisch auch gut. Er kann da punkten. Er wird gesehen als jemand, der weltweit Politik gestaltet. Das ist eine Rolle, in der viele Briten sich gerne sehen.
Ja, und dass Keir Starmer eben auch so eine Art verbindendes Element sein kann oder Scharnierelement, hast du eben gesagt, oder zumindest so auftritt zwischen Europa und den USA, das hat sich eben auch gezeigt, kurz nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky.
Den Eklat im Weißen Haus dürfte Präsident Zelensky noch längst nicht verdaut haben, als er am Nachmittag in London Regierungschef Starmer trifft. Der Empfang herzlich. Starmer versuchte, eine Brücke zu bauen zwischen dem US-Präsidenten und der Ukraine.
Das war in diesem Moment, der ja auch medial so wichtig war, alle Kameras auf die Begrüßung der beiden. Ja, er geht aus der Downing Street raus, tritt auf den Wagen zu, in dem Zelensky sitzt. Das ist ja fast schon, als würde er wie ein Bodyguard die Tür öffnen. Ja, also das Protokoll vielleicht auch ein bisschen zur Seite geschoben, so wie man es halt mit Freunden tut. Und dann diese Umarmung, diese Begegnung, natürlich ganz klar mit dem Kalkül, das sieht jetzt die Welt. Das sieht Wladimir Putin, das sehen die Chinesen, das sieht Donald Trump. Also einfach, um nochmal deutlich zu machen, wir, die Europäer, die sich jetzt hier in der Downing Street versammelt haben, wir stehen hinter der Ukraine.
Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. And we stand with you with Ukraine as long as it may take.
Und dass er an der einen oder anderen Stelle aber auch den Europäern deutlich macht, ja, wir müssen mehr Geld ausgeben für Rüstung, ja, wir müssen mehr kooperieren, ja, wir müssen mehr Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine übernehmen. Und dann gab es natürlich im Rahmen dieses Besuchs von Zelensky in Großbritannien auch noch einen Besuch beim König. Und das war natürlich ein ganz kluger Schachzug, denn die Einladung hatte er ja am 27. Februar für Trump überreicht. Am 28. der Eklat und danach im Weißen Haus, im Oval Office, als Zelensky bei Trump war. Und danach war natürlich so ein bisschen schaler Geschmack bei allen, so nach dem Motto, jetzt hat der sich so stark gegen Zelensky gewendet, der Trump. Gleichzeitig haben wir den Trump eingeladen auf Staatsbesuch, der soll den König treffen. Jetzt müssen wir da aber irgendwie deutlich machen, dass der König trotzdem noch solidarisch ist mit den Ukrainern und mit Zelensky. Deswegen gab es nochmal einen kurzfristig anberaumten Termin für Zelensky bei King Charles. Also, das ist die hohe Kunst der Diplomatie.
Es gab noch zwei große Ukraine-Konferenzen, zu denen dann Spitzenpolitiker aus der EU eingeladen waren, aber auch aus anderen Ländern, aus Kanada, Australien, der Türkei. Eine war in Paris und eine in London.
In London trafen sich westliche Staats- und Regierungschefs heute, um über die weitere Ukraine-Hilfe zu beraten und die eigene Verteidigungsbereitschaft so schnell wie möglich zu erhöhen. Es soll nun ein eigener Friedensplan erarbeitet und danach den USA vorgelegt werden.
Wie ist Keir Starmer da aufgetreten? Wie hat er diese Bühne, wenn man so will, für sich genutzt?
Das war auch wieder sehr britisch, also nach vorne preschen mit einer Initiative. Wir treffen uns hier, um zu besprechen, wie eine Friedenstruppe für die Ukraine aussehen kann.
We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee peace.
Also selbstbewusst, er empfängt, er ist derjenige, der das auf den Weg bringt, diese neue Truppe. Und auch wieder natürlich mit den nötigen Bildern.
With boots on the ground and planes in the air, together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent.
Mit den Statements, in denen er auch nochmal sehr deutlich macht, wir Europäer, die Sicherheit in der Ukraine, die Bedeutung.
We're working with the US on this point. After my meeting with President Trump last week.
Weil er eingeladen hat, weil er die Agenda setzen konnte, weil es die Bilder gab, weil bei diesem Treffen die Unterstützung für Zelensky nochmal sehr deutlich geworden ist. Also durchaus eine globale Führungsrolle, die er da unterstreicht, die er da deutlich macht. Eigentlich auch etwas, was keiner erwartet hat von diesem vielleicht manchmal etwas grauen, bürokratisch wirkenden Politiker, der er in den Monaten und Jahren davor war.
Also Keir Starmer stellt sich da ganz selbstbewusst hin und übernimmt hier eine außenpolitische Führungsrolle quasi. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Bedrohung durch Russland. Wie stellt sich die Regierung unter Keir Starmer denn eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik ganz konkret vor?
Also in den vergangenen Wochen hat Keir Starmer versucht, eine Friedenstruppe zu mobilisieren. Und der Gedanke war, da gab es ja dann auch Pläne, dass man etwa 30.000 Personen bereitstellen kann. Wie die dann genau eingesetzt werden in der Ukraine, um einen Frieden abzusichern, das sollte dann ausbuchstabiert werden mit den anderen Partnern. Da gab es ja dann auch die Gespräche, wer kann denn wie viel leisten.
Macron will gemeinsam mit Großbritannien die Idee einer internationalen Truppe umsetzen zur Absicherung eines Friedensschlusses in der Ukraine. Im Hinterland, nicht an der Frontlinie. Das soll Russland von einem erneuten Angriff abhalten.
Aber da ist dann ja auch relativ schnell deutlich geworden, Putin, der russische Präsident, geht gar nicht so sehr auf diese Vorschläge für einen Waffenstillstand ein. Und das hat ein bisschen die Geschwindigkeit aus diesen Plänen rausgenommen.
Die Reaktion aus Moskau auf diesen Pariser Vorschlag kommt am Vormittag noch vor Ende der Konferenz. Solch ein Einsatz würde zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO führen.
Natürlich muss man vorbereitet sein für den Moment und genau das versuchen die Briten jetzt. Es ist auch immer besser, einem Verhandlungspartner Russland gegenüber deutlich machen zu können. Es gibt schon Pläne dafür, wie man den Frieden absichern kann und auch da wieder die Briten ganz weit vorne. Wie gesagt, mit so einem Kontingent 30.000, das war der Gedanke, dann Absicherung durch die Luft und vor allem auch viel durch Aufklärung, Satellitenaufnahmen, da kann man ja auch viel sehen, was am Boden los ist. Das waren so die Ideen, die da diskutiert worden sind.
Und wie siehst du da die Haltung vom Rest von Europa? Gibt es da Konfliktpotenzial oder kann da wirklich Keir Starmer mal für alle sprechen?
Ich finde schon, dass er da Punkte machen kann und dass er da vor allem auch eine ganz wichtige Rolle gefüllt hat, weil wir eben gesehen haben, es gab ein politisches Vakuum, weil Deutschland einfach noch in der Regierungsbildungsphase steckte. Wir haben dann auf der anderen Seite noch Frankreichs Präsident Macron, ja. Und wenn man dann auf die größeren südeuropäischen Länder guckt, dann ist das so ein bisschen schwierig, die da mitzunehmen. Die sehen vielleicht manchmal nicht die große Notwendigkeit, wie die anderen, gerade auch Nordeuropäer oder Osteuropäer. Eben auch Deutschland war da eher zurückhaltend. Und das hat, glaube ich, einen guten Grund. Die Deutschen, die Bundesregierung hat gesagt, noch unter Olaf Scholz, das ist vielleicht alles ein bisschen früh. Wir haben noch nicht mal irgendwie Verhandlungen, direkte, in denen es um einen Frieden geht. Und dann ist das ja auch immer ein heikles Thema in Deutschland. Also jetzt da schon irgendwie zu sagen, wir beteiligen uns mit 2.000, 3.000, 4.000 Soldatinnen und Soldaten. Da war diese Regierung nicht zu bereit. Wird spannend, wie das mit der neuen Regierung wird, ob das nochmal Fahrt aufnimmt in der Debatte.
Eine britische Führungsrolle dabei kann sich Premierminister Starmer vorstellen. Aber nur bei Unterstützung durch die USA. Auch Frankreich, Schweden und die Niederlande sind für Truppenentsendungen offen. Polen dagegen bremst gemeinsam mit Deutschland. Spanien und Italien scheinen unentschlossen.
Italien hat das eher ausgeschlossen, wegen anderer Engagements, auch wegen Etat. Also das war gar nicht so einfach, da genug Leute zusammenzubringen, um eine gewisse Truppenstärke zu erreichen.
Dass London bei der Verteidigung der Ukraine bereit ist, weiterzugehen als andere Verbündete, das ist gar nicht so neu. Das gab es ja auch schon unter der konservativen Vorgängerregierung in Großbritannien, also Anfang 2023, knapp ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Da war Großbritannien eins der ersten Länder, das Kampfpanzer an die Ukraine geliefert hat.
Doch für die Bundesregierung war das bislang der Schritt zu weit. Erst jetzt, nach mehr als 10 Monaten Angriffskrieg, willigt Deutschland ein, gemeinsam mit den USA und Frankreich solche Panzer zu liefern und sieht sich gleich neuen Forderungen ausgesetzt nach noch robusterem und schwererem Gerät.
Andere Länder haben sich dem Kurs Großbritanniens dann angeschlossen. Ist das eine Art Muster in der Ukraine-Politik? London legt vor und die anderen ziehen dann nach.
Das ist für mich so ein bisschen genau das Beispiel, um diese britische Politik zu beschreiben. Ja, also wir haben die Debatten gesehen bei Kampfjets, wir haben die Debatten gesehen bei Panzern und bei dieser Debatte um die Panzer war es ja genau so. Große Zurückhaltung bei den Deutschen, man hatte Angst, dass das möglicherweise zu einer Eskalation führen könnte, zu einer weiteren mit Russland.
Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.
Und die Briten haben dann relativ schnell gesagt, wir liefern, wir gehen voran. Und dann wurden 14 Kampfpanzer Challenger 2 versprochen. Irgendwann sind dann auch die Deutschen hinterhergekommen und haben auch gesagt, gut, wir liefern auch. Und unterm Strich, jetzt nach einer längeren Zeit, sieht man, die Deutschen haben viel mehr geliefert an Kampfpanzern. Um die 60 Kampfpanzer, Leopard 1 und 2. Mhm. Und das ist für mich ein Motiv für die gesamte britische Außenpolitik. Dieses schnelle Agieren, dieses sehr nutzenorientierte und auch immer im Kalkül, wenn wir die jetzt schicken, diese Panzer, dann hat das vielleicht nicht die kriegsentscheidende Auswirkung in der Ukraine. Aber wenn wir sie schicken, wenn wir die Debatte vorantreiben, dann folgen die anderen und dann kommt eine Menge zusammen, die in der Tat etwas ausmachen kann.
Also du sagst, Deutschland hat am Ende mehr geliefert, aber das Signal war einfach ein anderes. In den Köpfen ist eher eine Zögerlichkeit geblieben, während es bei den Briten so eine Art Vorpreschen war.
Ja, genau. Mhm. Genau so war das. Und das ist auch interessant jetzt zu beobachten, wenn es um die Verteidigungshaushalte beispielsweise geht. Großbritannien hat angekündigt 2,5%. Das ist eine ganze Menge. Stellt diese Regierung auch vor Probleme.
2,5% vom Bruttoinlandsprodukt sollen das sein, die
also von
dann
der,
für Militär ausgegeben werden. Ne?
Genau, also von der jährlichen Wirtschaftskraft. Das ist so der Maßstab, der mal definiert worden ist innerhalb der NATO, um überhaupt irgendwie ein Gefühl dafür zu gewinnen, wer gibt eigentlich wie viel Geld. Weil kann sein, dass jemand sehr viel Geld ausgibt, aber weil es ein kleines Land ist, ist der absolute Betrag nicht so groß. Deshalb dieser Prozentsatz, 2,5%, das ist schon eine ganze Menge, ist auch bedeutend mehr als Deutschland beispielsweise gibt. Aber jetzt sehen wir auch wieder mit dem Sondervermögen und mit dem, was Deutschland, der Bundestag beschlossen hat, ist das, was Deutschland auf den Weg bringen wird, wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was Großbritannien auf den Weg bringen wird.
Die große Frage in der europäischen Außenpolitik ist ja gerade, wie kann Europa glaubhaft militärische Stärke und auch Abschreckung demonstrieren, auch ohne den Schutzschild der USA? Welchen Beitrag kann Großbritannien denn zur gemeinsamen europäischen Verteidigung leisten?
Wenn wir jetzt mal auf das Militär gucken, dann muss man in der Tat feststellen, das ist so klein wie schon seit langer Zeit nicht mehr, hat massive Defizite bei der Ausrüstung, beim Personal. Man findet keine Personen, die Soldaten werden möchten. Und selbst wenn man jetzt auf diese 2,5% geht in den Rüstungsausgaben, also 2,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung, dann sagen Verteidigungsexperten, das reicht gerade mal, um den Verfall weiter aufzuhalten. Also, wenn wir davon sprechen beispielsweise, wie könnten die sich denn überhaupt beteiligen an einer möglichen Friedenstruppe für die Ukraine, dann waren da immer genannt so, naja, vielleicht 10.000, vielleicht aber auch nur 5.000, die da überhaupt bereitgestellt werden könnten und der Rest muss von anderen Ländern kommen. Und das zeigt eben, da gibt es massive Defizite in der Verteidigungspolitik, in der Ausrüstung beim Militär.
Das betrifft jetzt die konventionellen Waffen. Großbritannien hat ja aber wie Frankreich auch Atomwaffen. Wie wichtig ist dieser Aspekt?
Die Nuklearwaffen, die sind ziemlich wichtig, weil Großbritannien natürlich eine Atommacht ist. Atom-U-Boote, die ständig im Einsatz sind, bestückt mit Atomwaffen, also ein nukleares Abschreckungselement. Und das ist aber ein Programm, das sehr eng technologisch an das amerikanische angelehnt ist. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum die Briten noch mal mehr auf die gute Zusammenarbeit mit den USA angewiesen sind. Die Sprengköpfe, die nicht auf den U-Booten sind, die sind gelagert in den USA. Das ist eine ähnliche Technologie. Da gibt es also eine Abhängigkeit von den USA. Und da gab es auch die Debatte hier in den Zeitungen beispielsweise, können die USA den Knopf ausstellen, dass also beispielsweise diese Raketen nicht mehr funktionieren. Wird man am Ende nicht erfahren, das ist immer alles unter Geheimhaltung. Aber aus dieser Kooperation erklärt sich eben auch, warum die Briten auch in der Verteidigungspolitik eine große Nähe empfinden zu den USA.
Halten wir mal fest. Großbritannien setzt Akzente in der europäischen Außenpolitik. Die tatsächliche militärische und finanzielle Stärke, die kommt dann aber doch bald an ihre Grenzen. Ist das Vereinigte Königreich unter Keir Starmer dann vielleicht dadurch am wichtigsten für Europa, weil Keir Starmer so einen guten persönlichen Draht hat zu Donald Trump, den er vielleicht auch deshalb gerade so pflegen kann, weil Großbritannien eben nicht mehr Teil der Europäischen Union ist?
Ich glaube, es ist der persönliche Draht und Ja, das glaube ich schon, dass ihm das da in die Karten spielt. Ich glaube, dass Donald Trump das durchaus wahrnimmt, dass er eben einer der Premierminister eines Landes ist, das ausgetreten ist. Er hat die Europäische Union ja in der Vergangenheit auch als lächerliches Konstrukt bezeichnet. Also ihm ist das irgendwie suspekt. Er kann damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Und Großbritannien ist für ihn einfach so ein Land mit altem außenpolitischen Glanz. Die haben auch noch einen König. Also das passt, glaube ich, alles ganz gut in sein Bild. Und für Keir Starmer zeichnet sich das, glaube ich, so, dass der natürlich ein bisschen mehr Beinfreiheit hat, weil er eben nicht Mitglied der Europäischen Union ist, die Außenpolitik vielleicht immer abstimmen muss, sondern weil er einfach vorangehen kann als unabhängiger, als Premierminister eines unabhängigen Landes, das keinem Staatenbund angehört, aber gleichzeitig mit allen Gespräche führen kann und alle versuchen kann, zusammenzubringen. Und das ist schon auch diplomatisch, glaube ich, eine ganz interessante Position. Und die wäre wahrscheinlich etwas schwieriger, wenn Großbritannien noch Mitglied der Europäischen Union wäre. Also was wir sehen, ist ja, dass Keir Starmer zumindest an einem Punkt eine andere Behandlung erfährt und Großbritannien als die Europäer und in der Zollpolitik sich jetzt eben 10% Zoll nur abzeichnet und nicht deutlich höhere Sätze, 20 oder noch mehr wie für die Europäer. Da können die Briten sagen, okay, das ist jetzt wenigstens ein Vorteil unserer diplomatischen Bemühungen, möglicherweise sogar ein Vorteil, weil wir aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Da wird man aber auch ein bisschen sehen müssen, wie sich das jetzt entwickelt, denn die Briten wollen eigentlich noch mal weiter verhandeln, haben immer noch die Hoffnung, dass sie noch einen besseren Deal bekommen. Muss man sehen, ob das gelingt.
Also auch unter einem Präsidenten Trump hoffen die Briten darauf, dass noch was geblieben ist von ihrem früher guten Verhältnis zu den USA.
We remain each other's first partner in defense, ready to come to the other's aid, to counter threats wherever and whenever they may arise.
Jetzt haben wir viel auf das Verhältnis von UK und USA geschaut. Schauen wir nochmal auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Da war ja in den vergangenen Jahren auch nicht nur Einigkeit, auch durch den Brexit, dass Großbritannien außenpolitisch jetzt gerade mit der EU zusammenrückt. Kommt das vielleicht nicht nur aus einem gemeinsamen Sicherheitsinteresse, sondern auch aus so einer Art Wunsch, das schlechte Verhältnis der vergangenen Jahre ein bisschen wieder gut zu machen?
Ich glaube, dass die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik ein Vehikel ist, um Großbritannien wieder näher an die Europäische Union heranzuführen. Diese Regierung ist da ja in einem ziemlich merkwürdigen Zwischenraum. Also gerade in der Labour-Partei gibt es viele, die den Brexit nicht wollten. Es gibt aber gleichzeitig die Tatsache...
Die Labour-Partei, ganz kurz, das ist die sozialdemokratische Partei, der eben auch der Premierminister angehört, ne?
Genau, richtig. Und das ist schon interessant zu beobachten, dass er dieser Partei angehört, die eben nicht vollends hinter dem Brexit stand, aber jetzt eben den Brexit umsetzen muss oder leben muss und auch immer klar gemacht hat, wir werden den nicht rückabwickeln, weil das ist so ein Thema, auch wenn ganz viele im Vereinigten Königreich mittlerweile sagen, ach, wieder Eintritt wäre schon gut und wir sehen einfach keine Vorteile bislang aus dem Brexit, gibt es gleichzeitig das Empfinden, da hat es eine Volksabstimmung gegeben und wenn wir dieses Ergebnis jetzt nicht anerkennen, dann betrügen wir auch ein Stück weit die Menschen, die abgestimmt haben. Deswegen also keine Debatte mehr, sondern Reset in den Beziehungen zur Europäischen Union. Das heißt, man möchte eigentlich eine Wiederannäherung ohne einen Eintritt. Und da gibt es viele Bereiche zu, wo man sich annähern kann. Handel ist da ja immer ganz wichtig. Reiseerleichterung ist ein Punkt, wobei die da nicht so sonderlich vorankommen gerade. Und dann, das habe ich so ein bisschen den Eindruck, haben wir gerade im Bereich Verteidigung und Außenpolitik einen ganz wichtigen Pfeiler, wo wir gerade diese Annäherung erleben, dass eigentlich die Europäer in der Europäischen Union und die Briten die gemeinsamen Ziele verfolgen und ziemlich nah zusammengerückt sind. Rüstungskooperation, aber eben auch in der Außenpolitik gemeinsame Ziele verfolgen, gemeinsame Gipfel, gemeinsame Treffen, Ukraine. Also da tut sich gerade so ein Feld auf, wo, glaube ich, auf beiden Seiten das Gefühl ist, ja, da gehören wir zusammen, da arbeiten wir zusammen. Da braucht es vielleicht auch keinen Wiedereintritt. Wir können das trotzdem schaffen.
Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war 11KM, heute über die neue Rolle Großbritanniens in der europäischen Außen- und Verteidigungspolitik. Mit dabei war Christoph Prössel, Korrespondent im ARD-Studio London, der von dort über alle neuesten Entwicklungen berichtet. Wenn ihr zu diesem Thema up-to-date bleiben wollt, dann empfehlen wir euch tagesschau.de. Klickt dazu doch gerne den Link in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Jan Stahlmann, Viktor Weresch, Christiane Gehäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!